Die Deutschlandfahne weht weiterhin und das ist wichtig. Das darf auch niemals aufhören, auch wenn gestern durchaus ein Dämpfer dabei war bei dem Deutschland gegen Schweiz Spiel, sowohl spielerisch als auch von der Atmosphäre, aber wir bleiben trotzdem am Belieben.
Ja, also das bangt weiterhin auf der Euro-4-Welle, das ist auch kein, also sollte niemanden wundern und trotzdem hat das gestern so einen kleinen Knicks bekommen. Ich war auf vielerlei Arten und Weisen sauer, das haben wir in diesem Podcast auseinandergenommen und ansonsten, ja, mein Gott, jetzt macht nicht immer alle so schlecht, als es ist. Am Ende sind wir Gruppensieger und das hätten, glaube ich, viele, viele vorher unterschrieben.
Eben. Und im Endeffekt geht es dann halt auch genau darum, dass wir auch das Gute sehen, was es auch durchaus gibt. So, wir müssen nicht so tun, als wäre alles schlecht. Und das ist auch was Positives. Das ist was, womit wir arbeiten können. Und ja, den Dämpfer nehmen wir jetzt mit. Der Dämpfer ist passiert, aber jetzt geht's volle Power in Richtung Achtelfinale. Wir brauchen alle von euch. Und jetzt hier gerade ganz am Anfang hören ja auch sowieso noch alle zu. Leute, ich will mehr Deutschlandflaggen sehen. Ich will mehr Deutschlandflaggen an Balkons, an Autos, an euch sehen. Also zeigt mal ein bisschen Flagge. Wir müssen das Land einstimmen. Es geht ins Achtelfinale, es geht nach Dortmund. Und den Rest erfahrt ihr jetzt in den kommenden 60 Minuten. Viel Spaß.
Bierhoff kann sich durchsetzen. Kuba! Und Deutschland ist Europameister.
Müller gegen Pickford. Müller am Tor vorbei.
Podolski gegen Bosinger. Jetzt erzählt sich durch Schweinsteiger Tor. Deutschland führt in der 22. Minute gegen Portugal.
Musiala, sehr guter Ball. Goretzka. Werner, Goretzka.
Und Torres ist in hier. Und Fernando Torres scores for Spain.
Yeah! Jonas Hector. Das Drama von Bobo endet für Deutschland mit einem Sieg. Die Reise geht weiter ins Halbfinale.
Montag 14:14, herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 2 von eurem EM-Special des frisch geschwäbelten Kölsches. Nach einem schwierigen Einzug ins Achtelfinale, wir haben es am Ende geschafft und Bengt hat es auch geschafft. Und dein drittes Spiel bei dieser EM, so, also halb gesundheitlich überstanden.
Naja, was ich dir letzte Woche nicht erzählt habe, ich lade es auch einfach tatsächlich bei 15:30 hoch. Also deswegen Grüße auch für Folge Nummer 4 aus dem 15:30.
Hallo, hallo liebe 15:30 Philosophie, das ist meine Premiere. Nee, ist nicht meine Premiere, ich hatte sogar schon mal einen Auftritt. Ja. Aber ja, schön, ja, dass also auch ihr da seid. Jetzt, wir machen so Podcast-Kombinationen. Hallo auch an TikTok, hallo an die Hunderten und Tausenden da live an den Endgeräten bei TikTok. Muss man ja mittlerweile sagen bei deiner TikTok-Präsenz, Bengt. Deswegen, wir sind heute auf so vielen Kanälen online, ich weiß gar nicht, wie ich das zu handeln habe.
Das ist absolut heftig und vor allem, ich weiß das noch nicht, wie ich das mit dem Wrack meines Körpers zu handeln habe, das mich da dann gestern endgültig verlassen hat. Alter, also wirklich, ich bin ein physisches Wrack, aber habe ja jetzt theoretisch eine Woche Urlaub. So, von daher, ich kann mich gerade ein bisschen regenerieren, um dann Samstag wieder Vollgas zu geben. Entsprechend alles gut. Aber bis Samstag muss noch einiges passieren. Nicht nur bei mir, sondern auch in der Fanschaft, weil wir hatten es gerade einmal schon. Es war nicht ganz so einfach gestern.
Es war komisch, aber will ich auch gleich mit dir drauf zu sprechen kommen. Erstmal, weil du das gerade angesprochen hast, wir haben jetzt eine Woche Pause. Wir haben gestern so ein bisschen aus Jux auf den Spielplan geguckt, weil wir so wissen wollten, gut, was geht jetzt die nächsten Tage ab. Von Mittwoch bis Samstag ist einfach Pause. Also Donnerstag und Freitag ist nichts. Und die 15-Uhr-Spiele sind jetzt auch nicht. Heute ist nicht mal ein 18-Uhr-Spiel, jetzt nur noch abends. Ich verstehe noch nicht so richtig, was ich jetzt mit meiner freien Zeit da unter der Woche anfangen soll.
Es ist halt auch absolut geil, wie ultraschnell sich das Leben darauf anpasst. So wie man dann plötzlich einfach so dabei ist, okay, nö, mein Leben ist jetzt EM. So, ich bin jetzt ab 15 Uhr nur noch Fußballfan und liege halt einfach wie so ein Konsument auf der Couch und vegetiere einfach vor mich hin. Es ist absolut geil, ich liebe diese Zeit. Und deswegen müssen wir jetzt halt die letzten Gruppenspiele auch einfach nochmal genießen, weil ab dem Achtelfinale werden die Spiele halt rapide weniger, ne? Und jetzt zur Gruppenphase in Richtung Ende hast du ja wenigstens nochmal Konferenzen. Also konnte ich gestern obviously nicht genießen, aber grundsätzlich bist du jetzt da dann halt dabei, dass du nochmal die letzten Gruppenspiele dann auch mit Power durchgehen kannst, aber dann ab Mittwoch wird's wieder weniger. Das ist wohl so.
Ja, vor allem und dann auch ab Achtelfinale, also natürlich die Qualität oder vor allem der Wert der Spiele steigt, aber halt die Quantität geht so ein bisschen runter. Und was ist EM und WM für mich, ist halt dieses, den ganzen Tag läuft Fußball. Und das ist ja jetzt eigentlich schon fast ein bisschen schade, dass das jetzt wieder vorbei ist. Ich weiß, die Phase, die jetzt kommt, ist also rein fußballerisch und von Turniersicht her auch super geil, aber so dieses, ey, so die ganze Welt trifft sich und jetzt in diesem Jahr dann auch noch in Deutschland und du guckst dann einfach ab 15 Uhr zusammen Fußball und hast eine gute Zeit dann auch in der Stadt. Das geht dir jetzt halt leider schon wieder so ein bisschen verloren und dann ging, also wie viel waren es jetzt, 2 Wochen? Nicht mal ganz 2 Wochen, die gingen jetzt echt schnell vorbei.
Ja, safe. Also die sind wirklich instant geflogen. Also bei mir vielleicht sogar nochmal ein bisschen schlimmer. Ich komme gerade eine geile Frage in den Chat rein, die muss ich aber aufnehmen. Kann man dich als Capo mieten? Du, ja. Ich habe noch keinen Plan, wie es nach der EM weitergeht.
Bank nimmt einen Stundenlohn für 100 Euro und ist dann bald bei Rasenball auch ganz, ganz vorne mit dabei. Die kaufen dich ein.
ja, wird jetzt hier geschrieben, war auch nur eine Woche. Ja gut, ne, also sind ja schon auch 10 Tage jetzt gewesen seit Eröffnungsspiel, aber die sind halt geflogen. Die sind geflogen wie sonst was. Aber es hat auch einfach, hat wirklich schon wieder viel Freude gemacht. Und ich liebe einfach diesen EM-Vibe. Ich finde es super traurig, dass die Schotten jetzt alle schon wieder nach Hause fliegen, weil die haben diese EM wirklich bereichert.
Gestern in Stuttgart, ich hatte herzzerreißende Bilder. Also muss ja denken, die haben ja, also in Stuttgart gab es 2 große Fanzones, auf dem Schlossplatz lief das Deutschlandspiel und die Schotten haben aber eine eigene bekommen am Stadtgarten. Das war da, wo ihr dann quasi beim Ungarnspiel auch losgelaufen seid, also in der Nähe von der Universität. Und da hatten die Schotten quasi ihre eigene Fanzone bekommen und ihr eigenes Public Viewing. Und das trifft sich dann so ein bisschen automatisch, wenn man nach den Spielen in Richtung Bahnhof geht. Und wirklich, ich habe so viele weinende Schotten gesehen. Und dann auch einfach wirklich alte Männer, die da einfach mittendrin verlassen standen. Und ihr dachtest da eigentlich so, ey, ich will dich jetzt einfach nur in den Arm nehmen. Das war echt traurig.
Ja, das glaube ich. Weil es waren halt auch einfach so gute Leute. Und ich habe es heute in einem Kommentar gelesen. Und ich glaube, da ziehe ich mit. Ich kaufe mir ein Schottland-Trikot. Also wenn die EM durch ist und ich irgendwo für ein Zwambo ein Schottland-Trikot kriege, ich bin da sowas von drin in der Alge. Ich finde auch diese Petition geil, jetzt für ein jährliches Freundschaftsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Also wäre ich voll am Start. Auch da würde ich vermutlich dann als Vorsänger mit einem Schottland-Trikot stehen, weil ich die Jungs einfach ins Herz geschlossen habe. Nein, aber muss man schon sagen, es war von Tag 1 an auch einfach klar, dass sie diese Fan-EM gewinnen. Also, dass sie halt die Sieger der Herzen werden.
Ja, bei Far. Und haben wir ja dann, glaube ich, also spult 2-3 Wochen zurück. Das war ja auch unser Call. Also, ich fand zum einen, der Song hat sich durchgesetzt, dieses No Scotland, No Party. Und dann auch einfach, man, Schotten sind einfach die besseren Engländer. Sind wir uns ja einig. Die machen so viel richtig und haben das Herz am richtigen Fleck. Und ich hätte es ihnen gestern wirklich gegönnt. Aber ja, hat dann nicht sein sollen. Vor allem, dann hätte ja auch nochmal die Rechnerei losgehen müssen. Wenn sie dann wirklich das Spiel gegen die Ungarn gewinnen, dann haben sie 4 Punkte. Ob das dann nochmal reicht? Ich finde es einfach super schade, weil ich glaube, die sind also wirklich so vom Fan-Dasein waren die eine maximale Bereicherung für diese EM.
Ja, 100%. Und was ich halt auch einfach, das ist zum Beispiel jetzt ein bisschen schade an diesem Prinzip. Ne? Also du stehst jetzt auf Rang 3 und du weißt nicht, ob das jetzt reicht oder nicht. Also gut, mit 4 Punkten wird es sehr wahrscheinlich reichen. Aber tendenziell, wenn du dann halt, Gruppendritter wirst und das dann schon an einem Montag, dann musst du halt trotzdem bis Freitag oder bis Mittwoch warten, um zu wissen, bin ich denn jetzt überhaupt noch im Turnier drin oder nicht. Ja, die Schotten hätten die Warterei gerne auf sich genommen, um dann halt zu sehen, okay, wir haben hier noch die Hoffnung. Und es wäre halt auch deren erstes großes Turnier im Achtelfinale gewesen. Ne? Die haben jetzt, glaube ich, 14 Turniere gespielt und sind 14 Mal in der Gruppenphase raus. Das ist super schade und das hat dieses Land nicht verdient. Und du hast es angesprochen mit den besseren Engländern zu 100%. Also da stehe ich zu 100% dahinter. Und das ist ja auch immer der Shit, den ich gerade dann unter meinen Humber-Videos bekomme, wenn ich dann einmal gröle scheiß England und wo Newsflash alle Leute auch mitmachen. Weil also ganz ehrlich, wenn die Engländer da halt mit ihren Weltkriegsanekdoten kommen, dann ist es auch in Ordnung, mal einmal scheiß England zurückzurufen.
Für mich sind sogar gar nicht, also ich finde dieses hier 12 oder 10 German Bombers in the Air, ich finde das null schlimm. In England ist das ja auch schon so ein Ding, dass jetzt kommst du ja hier mit Liedern aus dem Zweiten Weltkrieg. Für mich ist das, also ich fühle mich da nicht irgendwie dumm angegriffen, weil die Engländer jetzt von unseren 10 German Bombers sind, dann wird halt einer abgeschossen. So, mein Gott, das gehört dann für mich in einer gewissen Art und Weise schon, passt das für mich, also ich fühle mich da nicht angegriffen. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt für den Deutschen allgemein sprechen kann, aber die Engländer, keine Ahnung, ich finde es ja auch irgendwie gut, dass man sich mal so ein bisschen neckt und dass man dann immer so, warum ist denn das jetzt gegen England, bla bla bla. Mein Gott, es gehört halt dazu. So, lieb es oder lass es, aber mach nicht irgendwie den Besserwisser und sagen, ja, bloß weil die hier Weltkriegsliga singen, müssen wir nicht genauso schlecht sein. Mann, dann kannst du dich aus dem Sport auch wirklich direkt verpissen.
Ja, also wirklich, Rivalität gehört auch einfach dazu und es ist doch geil. So, es ist doch geil und vor allem, es wird nochmal viel geiler, wenn man sich danach umarmen kann. So, wenn man wenn die dann halt über ihre 2 World Wars und 1 World Cup singen und wir danach dann halt zusammen ein Bier trinken. Also, mein Gott, guck dir mal die Historie von England an. Wir haben die in großen Turnieren meistens gefickt. Und natürlich sind die da ein bisschen mad drüber. Und wenn sie halt nichts anderes haben, worüber sie sich freuen können, ich fühle mich da in meiner deutschen Ehre jetzt auch nicht angegriffen. Und ich glaube, die Engländer empfinden uns jetzt auch nicht als schlechte Gastgeber, weil ich einmal ins Mikro gegrölt habe, scheiß England. Also es ist halt schon auch einfach eine gute Sache, Rivalitäten zu haben. Und frag mal in Dortmund nach. So, in Dortmund waren auch alle traurig, als die Schalke abgestiegen sind.
Ja. Also, ob sie jetzt traurig waren, ist eine andere Sache, aber in der zweiten Liga kannst du halt kein Derby spielen, aber das steht auf einem anderen Ast. Was mir noch eingefallen ist, jetzt habe ich einen Lag. Ich hatte gerade voll den guten Punkt und wollte noch irgendwas hinzufügen und jetzt ist aber hinter mir immer gerade die Tür aufgegangen, es hat mich so rausgebracht. Mann.
Ah, das ist scheiße.
Ja, jetzt müssen wir weitermachen. Das kommt jetzt auch nicht mehr wieder. Schade.
Ey, aber war bestimmt ein geiler Punkt, den du
ja,
hast.
Ja, es war ein guter Gedanke.
Freut mich, dass du uns da dann nochmal mit in dein Gehirnfurz mit reingenommen hast. Nee, aber wollen wir schon rüber aufs Spiel?
Ja,
obwohl, ich kann erstmal rüber auf meine Reise zum Spiel, weil, also gut, ne? Ich bin ja auch dumm genug, dass ich mir dann halt immer noch mehr irgendwie auf den Zettel schreibe. So, ich bin Freitag noch nach Kiel gefahren, um dann am Sonntag nach Frankfurt zu fahren. Weil in Kiel ist gerade Kieler Woche und ich bin ja in Kiel aufgewachsen. Und Kieler Woche ist halt einfach ein Riesenbesäufnis auf offener Straße mit all deinen Freunden und es ist toll. Also es ist wirklich einfach toll. Kannst du wahrscheinlich sogar vom Stellenwert ein bisschen mit dem Vasen vergleichen. So, ja, dass da
also
halt
das
alle
ist jetzt
Leute
großer Quatsch, dass du Kieler Woche mit dem Vasen und dem Oktoberfest vergleichst. Das ist quasi...
Hallo, ich sage vom Stellenwert
quasi
für die
Gotteslästerung.
Stadt.
Also, ja, für die Stadt vom Stellenwert, ja, das passt.
Ja, und also da sind jährlich über 3 Millionen Besucher auf der Kieler Woche und generell macht es halt einfach Spaß, zurück nach Hause zu kommen und da mit deinen Freunden irgendwie loszugehen. Also bin ich Freitag in den Zug gestiegen und ab in Richtung Kiel, beziehungsweise ich wollte in den Zug steigen. Mein Zug ging 6.30 Uhr. Vorher Kollege in Köln eingestiegen, der ist mitgekommen. Ich verlasse oder Wecker geht erstmal um 5.30 Uhr. Dann wollte ich so um 6.20 Uhr das Haus verlassen. Um 6.15 Uhr schreibt er mir, du musst dich nicht beeilen. Aus Köln fährt der Zug gerade noch nicht los. So, das heißt, du hast noch ein bisschen Zeit. Ich so, ah, okay, geil, guck. Um 7.01 Uhr wäre neue Abfahrtszeit gewesen. Dann verlasse ich entspannt um 6.35 Uhr das Haus, weil er mich noch gefragt hat, so, jo, kannst du mir vielleicht irgendwo eine Laugenstange kaufen? Ich so, klar, kein Problem. Gehe um 6.35 Uhr raus, kriege um 6.40 Uhr den Anruf, bei mir so ungefähr halber Weg zum Bahnhof, ein bisschen weniger. Wir halten nicht mehr in Düsseldorf. Ich so, ihr Ficker, was soll denn das? Düsseldorf halt entfällt, aber du hast jetzt die Möglichkeit, in Duisburg noch da einzusteigen. So, vielleicht hast du ja die Chance, jetzt noch irgendwie nach Duisburg zu kommen. Ich gucke aufs Handy, in 3 Minuten fährt ein Zug von Düsseldorf nach Duisburg. Ich so, scheiße, den muss ich kriegen. Renne los zum Bahnhof, bin dann halt auch noch halbwegs pünktlich da, kriege so 40 Meter vom Bahnhof wieder den Anruf, ey du, wir halten doch wieder in Düsseldorf. Geil, Jungs. Vielen Dank. Also wirklich, Deutsche Bahn ist so ein Verbrecherladen an der einen oder anderen Stelle, weil wie kann das erlaubt sein, dass du mir um 6.25 Uhr sagst, dein Zug fährt nicht mehr, dann um 6.40 Uhr, du musst nach Duisburg und danach wieder, ja, nee, kannst doch in Düsseldorf. Also wirklich, das ist so eine Scheiße.
Ich habe gerade erstmal angefangen, mein Mikrofon runterzupegeln, weil du mich wirklich vollgeschrien hast. Man hat gerade wirklich richtig gemerkt, dass dich das innerlich aufgebraust hat. Aber kann ich schon verstehen, ja. Wenn du da morgens um 6.30 Uhr von der Deutschen Bahn einmal an der Nase herumgeführt worden ist. Ich weiß nicht, hast du den Artikel von der New York Times gelesen? Da glaube ich, ein Korrespondent in Deutschland, hat sich so ein bisschen, also die EM als Außenstehende angeguckt und hat ja auch kein gutes Wort an den deutschen Verkehrssystem verloren. Und also generell so ein bisschen an der ganzen Orga, dass das Turnier nicht gut durchorganisiert sei. Da gehe ich auch dagegen. Ich finde gerade in Stuttgart, also zumindest das, was ich mitbekomme, finde ich eigentlich schon relativ gut durchorganisiert. Aber für die Außenstehenden und gerade dann für die Ausländer, die eben lange von Deutschland so dieses Bild hatten, ey, wir sind das fortschrittliche Land und sind dann gerade hier so, was so Technik und einfach Ordnung und Pünktlichkeit angeht, da sind wir immer noch, also sollten eigentlich immer noch federführend in der Welt sein und sind es halt mal, Spoiler Alert, seit Ewigkeiten nicht mehr. Und die kriegen das jetzt gerade halt während der M hart auf hart mit, wobei der normale Deutsche weiß natürlich, dass eben die Deutsche Bahn weit davon entfernt ist, diese Pünktlichkeit irgendwie an den Tag zu legen. Aber der hat da in seinem Artikel ganz schön drauf eingedroschen und war halt vollkommen verwundert, warum das denn in Deutschland eben nicht mehr so läuft wie 2006 noch.
Ja, das stimmt schon. Und das ist auch ein bisschen traurig, dass es da dann halt manchmal auch einfach nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und Ich muss aber auch sagen, so an der einen oder anderen Stelle wirkt Deutschland da auch echt überfordernd, ne? So, du fährst in München zum Stadion und dann kommt trotzdem nur alle halbe Stunde eine Bahn irgendwie zurück ins Zentrum. Ja, Newsflash, es müssen trotzdem mehr Leute zum Hauptbahnhof. Und da ist es dann halt auch mal ein bisschen scheiße, wenn ihr nicht kurzfristig dann auch nochmal ein paar Züge mehr einsetzt. Oder auch, dass dann halt aus Frankfurt trotzdem nur die klassischen zwei Züge zurück aus Frankfurt nach Köln oder ins Rheinland fahren. Ja, Leute, da müssen schon auch plötzlich nochmal mehr Leute irgendwie zurückfahren. Und da habe ich dann da gestern Schotten gesehen, die zu dritt in einem Zweier saßen und da irgendwie gekuschelt haben, um alle einen Sitzplatz zu haben. Einer davon war mein Reservierter, aber da habe ich dann jetzt mal nicht drauf bestanden, sondern habe gesagt, boah, komm, lass die Jungs schlafen.
Hättest du wirklich einen Arschloch-Move durchziehen können, wenn die Schotten, die verlieren 1-0, müssen wir nach Hause fliegen und dann kommt so ein Möchtegern-Deutschland-Capo daher und sagt, Entschuldigung, das wäre mein Seatplace hier.
Ich habe dafür 5,20 Euro bezahlt, ja. Den möchte ich jetzt bitte auch haben. Nein, ich habe mich dann woanders hingesetzt und dann war auch alles entspannt. Aber also diese Züge sind dann halt brechend voll. Ja, und manche natürlich. Leute müssen dann halt bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens warten, um den nächsten Zug zu nehmen. Sorry, aber das kann doch nicht sein. Also dann musst du halt, wenn du 50.000 Leute nach Stuttgart, nach Frankfurt bringst, wo das andere war sogar in Stuttgart, ne?
Wie das andere?
Das Schottland-Ungarn-Spiel.
Ja, ja, habe ich ja. Also deswegen waren die Schotten ja auch alle in Stuttgart.
Ja. Ja, und das ist ja auch so dieses Ding. So, dann müssen doch noch mehr Leute aus dieser Region weg und du setzt keine extra Züge ein. Also, das verstehe ich dann auch einfach nicht. So, da, ich gucke da ja jetzt wirklich nicht aus einer logistischen Brille drauf, ne? Aber ich sehe das und denke mir, also irgendwas stimmt da doch nicht und ich habe den Bums nicht studiert.
Musst du wahrscheinlich auch nicht studieren, um dahinter zu kommen, dass da wahrscheinlich an irgendeiner Stelle irgendwas falsch gelaufen ist. Aber naja, lassen wir Organisation sein. Und dann lass gerne noch ein bisschen über gestern schnacken. Wir haben es mit Biegen und Brechen geschafft. Am Ende das 1-1 gegen die Schweiz hat uns den Gruppensieg beschert. Das also steht schon mal unterm Strich, ist das Wichtigste aus dem Abend. Aber dann finde ich, kannst den Abend aus vielen, vielen Perspektiven begutachten. Also sowohl aus der Fan- oder aus der Gesellschaftssicht, als auch aus der sportlichen Sicht. Ich würde, glaube ich, lieber mit der Fan- und gesellschaftlichen Sicht anfangen. Weil das ja, glaube ich, auch das ist, wo du sehr, sehr nah dran warst und wo ich auch viel, viel mitbekommen habe.
Und wo ich auch heftig enttäuscht bin. Also wo ich wirklich auch sehe, ey, Deutschland, das ist so unfassbar traurig, dass die Leute in der Kurve nur ihr Maul aufbekommen, wenn es gerade mal gut läuft. Und dann kannst du dich da kaputt schreien, wie du lustig bist. Es macht keiner mit. So, Deutschland liegt in der 25. Minute 1-0 hinten und dann guckst du dich um und es sind plötzlich wieder nur traurige Fressen unterwegs und keiner hat irgendwie Bock, da noch mitzuschreien. Gerade das sind doch die Zeiten, wo du Fans brauchst. Gerade das ist doch die Zeit, wo du Support brauchst. Und natürlich krieg ich dann in meinen Kommentaren auch wieder Scheiße, so, ja, du stellst dich hier nur vor den Spielen hin, aber während des Spiels bist du ruhig. Newsflash, ich kann nicht alleine für 50.000 Leute singen, sondern da ist dann schon auch mal die Kurve gefordert, dass sie dann halt auch mitkommen. Und wenn ich dann halt auch wirklich sehe, dass da Leute reinkommen, die sich erstmal überhaupt beschweren, ihr steht hier ja, Bruder, dann geh vielleicht nicht hinters Tor. So, dann hol dir einen Sitzplatz an der Mittellinie und wenn du keine Lust hast, Stimmung zu machen, dann bist du im Fanblock hinterm Tor einfach falsch aufgehoben. Und also mag sein, dass das nur meine Meinung ist, aber ich bin da schon auch der festen Ansicht, wenn du in den Fanblock gehst, dann hast du dich nicht darüber zu schweren, dass A, gestanden wird und das B, die Leute um dich rum dich auffordern zu singen und C, mach dann bitte auch mit. Das ist dann deine scheiß Pflicht, wenn du da hinten im Block stehst.
Ich fand gestern auch dann eben auf beide Art und Weisen, es war eine gute Standortbestimmung, dass wir sowohl wissen, dass wir sportlich eben noch weit davon entfernt sind, wirklich ein europäisches Top-Team zu sein, aber dann eben auch mal diese ganze Euphorie oder Europhie, wie wir sie ja letzte Woche genannt haben, dass die schon, ja, ich finde Europhie ist wirklich ein hervorragender Neologismus. Also das ist vielleicht die beste Tat, die ich während dieser Europameisterschaft bis dato an den Tag gelegt habe. Ich finde schon,
und da muss ich gerade kurz Zwischenfrage, darf ich das Wort klauen und jetzt auch bei Presseterminen benutzen?
Ja, du darfst es, also wenn du Europhie irgendwie in so eine Nachrichtensendung reinbekommst, dann wäre ich, glaube ich, schon ein bisschen stolz.
Ja. Ich habe heute Termin mit Sky Sport News.
Ja. Einmal Euro 4 und dann soll Florian Plettenberg das auch übernehmen. Here we go.
Pletti Goal for Euro 4.
Nee, was ich sagen will ist, ich finde, das gestern war leider wieder so ein Rückfall in alte Zeiten. Also ich habe mich einfach geärgert, dass das so passiert ist. Weil ich, Also gut, ich würde jetzt sagen, es war naiv zu denken, dass das jetzt einfach alles so weitergeht. Und ich war ja schon immer einer derjenigen, der gesagt hat, mal gucken, also gib mir mal dieses knausrige Spiel. Und dann war es eben gestern das knausrige Spiel. Und dann will ich mal auf die Reaktion der Menschen warten. Und dass dann aber trotzdem wieder dieses klassische deutsche Genörgel rauskam, hat mich wirklich abgefuckt. Es hat mir auch so ein bisschen, also mich hat das richtig, ich hab das Spiel mit zwei, drei Kollegen geguckt und meinte dann so richtig, es kann doch nicht sein, dass du jetzt innerhalb von, also 50 Minuten dann alles wieder wegwirfst, was du dir irgendwie über die letzten 180 Minuten aufgebaut hast, weil das dann plötzlich angefangen wird bei einer Heim-EM. Es steht 1-0 gegen dich in einem wichtigen Spiel, angefangen wird zu pfeifen, kann, also geht nicht in meinen Kopf rein, ich verstehe das nicht. Warum macht man das? Weil es ist doch logisch, dass das niemandem was bringt. Und ey, es ist ja bewiesen, dass so ein Einfluss von einem Publikum schon auch irgendwie sich widerspiegeln kann auf dem Spielfeld, man, dass das dann durchaus nochmal irgendwie einen Push geben kann und dass du dann wirklich also nichts Besseres zu tun hast, dann sei halt leise, mein Gott, sei einfach leise und sei dann irgendwie für dich selbst abgefuckt, aber fang doch bitte nicht an, wenn noch 40 Minuten auf der Uhr sind, irgendwie deine eigene Mannschaft auszupfeifen. So, das kannst du machen, wenn du im Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga drin hängst, seit 10 Spielen nicht gepunktet hast und dann irgendwie ein scheiß Heimspiel an den Tag legst. Aber das machst du doch nicht, nachdem du zweimal wirklich gut in der Gruppenphase performt hast und dann halt, mein Gott, Newsflash, die Schweiz ist nicht so schlecht, wenn du dann mal gegen die 1-0 hinten legst. Meine Fresse.
Ja, also ich verstehe es auch einfach nicht. Ich verstehe es überhaupt nicht, dass überhaupt so eine Stimmung aufkommen kann, wenn du halt gerade 1-0 hinten liegst. So, du wirst nicht von Spanien abgeschlachtet, sondern du liegst gerade gegen die Schweiz hinten. Und sind wir mal ehrlich, Deutschland hat trotzdem die ganze Zeit das Spiel gemacht. Also bis dieser Treffer in der 28. Minute kam, das war der Schweizer erste Torschuss. Also das war der erste Ball, der überhaupt auf den Kasten von Neuer ging. Wir brauchen jetzt nicht hier irgendwie über Manuel Neuer uns unterhalten. Der hat ein gutes Spiel gemacht, der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Aber da dann halt sofort den Mut und die Laune zu verlieren, will nicht in meinen Kopf rein. So vor allem, also es ist ja jetzt auch nicht jeder in der Situation, in der ich glücklicherweise bin, dass du halt Tickets für jedes Spiel hast, sondern für viele Leute ist es dieses erste EM-Spiel.
Das ja, ist das und auch erste das einzige, Spiel, das erste und einzige.
Stadion erleben. Und wie kannst du denn dann nicht glücklich sein? Wie kannst du denn dann nicht alles versuchen, um deine Jungs zum Sieg zu treiben? Also das ist was, das werde ich nie begreifen. Ich werde das absolut nie begreifen. Genauso wenig wie dieses Selbstverständnis, das verlorene Selbstverständnis, dass Deutschland nicht jeden Gegner schlagen kann, wird es genauso wenig in meinen Kopf reinkommen, dass du nicht mit voller Euphorie in dieses Stadion reingehst, wenn du gerade mal die Möglichkeit hast, dir den Arsch für deine Truppe aufzureißen, weil wie viele Leute wären glücklich, gerade in dieser Position zu sein, überhaupt ins Stadion zu können und würden alles dafür geben, dass Deutschland gewinnt.
Ja, ich finde immer den Vergleich, der hinkt für mich zu sagen, ja gut, wenn du jetzt schon im Stadion bist, dann bist du verpflichtet quasi auch für dein Team Stimmung zu machen.
Natürlich, ich finde, wenn du im Block bist, bist du verpflichtet.
Ja, wobei Block ist, finde ich auch bei so einer EM-Thematik schwierig. Ich gehe da mit, wenn du dann irgendwie diese Karte hinterm Tor hast. Aber viele holen die sich ja auch einfach, weil sie am Ende 30 Euro kostet. Sie hatten Glück, da irgendwie eine Karte zu bekommen und wissen gar nicht, auf was sie sich da einlassen. Ich finde aber trotzdem, dass es dieses ungeschriebene Gesetz gibt, wenn du im Block bist, dann machst du mit und dann wird da auch gestanden und dann bist du zumindest nicht der Nörgler, der sich querstellt. Aber mir geht's um dieses Thema, du entscheidest dich ja mit diesem Pfiffen, entscheidest du dich ja aktiv quasi dieser Mannschaft zu sagen, dass du es gerade scheiße findest. Und das ist für mich halt eine Stufe drüber. Weil, nochmal, es geht für mich um die Ausgangssituation. Hätten die jetzt sowohl gegen die Ungarn als auch gegen die Schotten kein gutes Spiel gemacht und dann geht's irgendwie ums Ausscheiden und du legst dann 1-0 hinten gegen die Schweiz, go for it, man. Dann lass deinen frustfreien Lauf. Ja. Ist, finde ich, auch nicht die richtige Art und Weise, aber dann kann ich's immer nachvollziehen. Gestern konnte ich's nicht nachvollziehen und hat mich einfach nur traurig gemacht, weil ich eigentlich dachte, dass wir aus der Welle raus sind. Aber sind wir scheitern, also scheinbar leider noch nicht.
Ja, und ist genau das, was hier Tamara gerade auch im Chat schreibt, Nummer 1 Supporterin, aber dass die Schweizer halt ins Stimmung gehen, ins Stadion gehen und einfach alle zusammen feiern. So klar, für die ist es dann auch in Anführungsstrichen ein bisschen einfacher, wenn es dann ab der 25. Minute 1-0 steht und du dann einfach auch gute Laune hast, aber so da sind dann halt auch einfach 20.000 Mannen am Hüpfen, okay, 20.000 vielleicht übertrieben, aber also 10.000 werden es ja gewesen sein.
Die waren laut gestern. Also ich kann es ja, wollte gerade sagen, ich kann es ja nur aus TV-Perspektive spiegeln, aber die waren auf jeden Fall, die waren amtlich. Also die hast du gut gehört, ja. Dauerhaft. Und Deutschland hast du halt leider nicht gehört.
Ja, und die sind halt alle mitgegangen, die haben alle zusammen gejubelt, die haben alle zusammen gefeiert und die haben halt alle ihre Nazi unterstützt und das ist auch einfach unfassbar viel wert. Und du siehst dann ja auch, was das mit der Truppe macht. So, die Schweiz wäre fast dann auch kurz vor Schluss nochmal 2-0 in Führung gegangen und da kannst du den Deckel drauf machen. Dann ist Schweiz halt Gruppensieger und dann müssen wir halt schon vorher nach Berlin, kriegen den schwierigeren Baum, müssen wahrscheinlich durch England, müssen wahrscheinlich durch Frankreich durch und Newsflash, dann ist es halt auch ein bisschen wahrscheinlicher, dass du im Viertelfinale rausgehst, als wenn du jetzt halt auf unserer Seite bist. So, deswegen, das ist eine ganz andere Energie, die dahinter steckt und vor der ich auch meinen Hut ziehe. Also mir wird dann ja auch viel gesagt, so, das ist ja peinlich, guckt euch mal die Österreicher, guckt euch mal die Schweizer, guckt euch mal die Niederländer an. So, ja, sorry, man muss dann halt auch nicht immer nur gegeneinander gehen, sondern man kann auch einfach mal den Hut davor ziehen und sagen, stimmt, die machen eine geile Arbeit und es sieht richtig, richtig cool aus, was sie machen und ich bin auch froh, dass sie da sind und ich bin auch froh, dass sie gestern laut waren. Für mich gibt es halt nur den Ansporn, okay, dann sind wir lauter.
Ja, und nochmal, das Thema hatten wir schon letzte Woche, die haben auch alle ein bisschen mehr Vorsprung, weil eben in den vergangenen Jahren so viele Entscheidungen falsch getroffen worden sind, dann auch seitens des DFB. Deswegen, und auch nicht nur seitens des DFB, sondern dieses ganze Nationalstolz-Thema, das hatten wir auch schon. Man, es ist nicht selbstverständlich, dass plötzlich wieder in einem Stadion, wenn Deutschland führt, dreimal laut die Nationalhymne gesungen wird. Das ist nicht selbstverständlich, das war die letzten Jahre einfach nicht so. Und deswegen, ich glaube, viele appreciaten das jetzt, dass zumindest mal so ein bisschen was passiert und dass ein bisschen was in die richtige Richtung geht. Aber dann lasst euch doch bitte nicht von so ein, zwei Idioten dann irgendwie dann auch anstecken, weil ich finde schon auch, dass es ansteckt, ne? Wenn dann ein, zwei Idioten anfangen zu pfeifen, dann denkt sich vielleicht der Dritte dann auch nochmal, eigentlich finde ich es gerade kacke hier und das will ich denen jetzt auch zeigen und das ist halt irgendwie genau das falsche Signal, was du sendest, sondern du solltest eigentlich weiterhin probieren, die richtigen Signale zu senden. Ich hoffe auch, und das ist ja gleich dann quasi auch die Brücke aufs Sportliche, ich hoffe, dass das jetzt das knausrige Spiel war, was irgendwann mal kommen wird oder kommen würde. Und dann haben sie sich einen sehr, sehr guten Zeitpunkt ausgesucht, weil du am Ende eben noch dieses eine Tor schießt. Am Ende steht unterm Strich der Gruppensieg, das steht über allem. Und du hast jetzt ein schlechtes Spiel vielleicht hoffentlich weg. Und dann müssen wir gar nicht mehr über mögliche schlechte Stimmung reden, weil das gehört auch dazu. Man, wenn Andrich dieses Tor nicht zurückbepfiffen bekommt und Deutschland früh in Führung geht, die Schweiz dann irgendwie da 3-0 aus dem Stadion schießt, dann unterhalten wir uns heute über ganz andere Themen, weil dann wäre auch in Frankfurt die nächste Party gefeiert worden und dann hätten die da auch gut Stimmung gemacht. Wir unterhalten uns da jetzt nur drum, weil eben das Spiel nicht so dolle war, aber du eben dann auch vielleicht genau aus diesem Grund jetzt mal auch diese andere Seite gezeigt bekommen hast und was vielleicht auch ganz gut ist.
Ja, und es ist halt auch genau, was du sagst, jetzt mal ein schwieriges Spiel gewesen und ich hatte es dann gestern auch schon mal irgendwo erzählt, so yo, wann wenn ich genau dieses Spiel, weil da kannst du es dir im Zweifel erlauben und selbst wenn du es verloren hättest, wärst du halt noch als Gruppenzweiter weitergekommen, so dann wärst du ja auch trotzdem im Achtelfinale. Entsprechend ist es schon auch in Ordnung, aber ich hoffe, das haben wir jetzt auch einfach mal als Weckruf verstanden, aber auf der anderen Seite, ich hätte auch letzte Woche gedacht, dass ein bisschen was verstanden worden wäre, aber wurde es offensichtlich nicht und deswegen unterhalten wir uns da heute darüber. Aber wie gesagt, für mich bedeutet das einfach nur, okay, jetzt erst recht. So, wir müssen jetzt in Dortmund laut werden. Wir müssen jetzt in Dortmund da einfach auch mit an den Start gehen. Und wir müssen in Dortmund lautstark supporten. So, ich hoffe, dass die Magie vom Stadium in Dortmund, ich glaube, so heißt es ja gerade offiziell für die EM, dass das halt einfach noch rüberkommt und dass wir da mit mehr Energie durchgehen. Weil also es sieht ja gerade so aus, als würden es die Dänen werden. Und
die sind laut, kann ich dir sagen. Ey, die sind wirklich laut. Ich habe die ja, wie gesagt, in Stuttgart gegen Slowenien gesehen. Die sind laut und spielen sehr, sehr guten Fußball. Also, und das ist jetzt wirklich die Brücke zum Spiel gegen die Schweiz. Wir sind sehr einig, dass das gestern, also es war nicht so super schlecht, wie sie jetzt von alle gemacht worden sind. Es war aber auch eben weit davon entfernt von diesen Leistungen im Vergleich zu den ersten beiden Spielen. Und es war dann auch, man, die Schweiz war einfach wirklich gut. Die wussten, was sie machen. Die hatten auch mal wirklich eine Idee, wie man uns denn auch quasi rausnimmt. Ich meine, Toni Kroos ist überhaupt nicht ins Spiel gekommen, weil sie den eben einfach gut rausgenommen haben. Und die Dänen werden das auch können. Deswegen bin ich eben also sehr, sehr gespannt. Zum einen, ob ihr das stimmungstechnisch hinkriegt, dass du da wieder alles geben wirst. Da habe ich keinen Zweifel dran. Ich glaube dann auch, dass Dortmund da vielleicht nochmal ein besseres Pflaster ist als Frankfurt. Aber zum anderen bin ich auch sehr, sehr gespannt, ob das jetzt ein Ausrutscher nach unten war, sportlich gesehen, oder ob das jetzt vielleicht, also ob es wirklich so einfach ist, die deutsche Fußballnationalmannschaft zu knacken. Weil es wäre ja eine herbe Enttäuschung.
Ja, definitiv. Vor allem so, wie man ins Turnier gestartet ist, ne? Und wie gesagt, ich finde es ganz gut, dass es jetzt in diesem Spiel passiert ist, weil stell dir mal vor, das wäre halt gegen die Schotten passiert und die Schotten hätten uns so rausgenommen. Dann hättest du aber halt sofort wieder Holland in Not gehabt und wir hätten eine ganz, ganz andere Stimmung im Land. Aber ja, entsprechend ist es auch vollkommen in Ordnung und vollkommen fein, dass es jetzt halt so passiert ist, auch wenn wir es uns natürlich anders gewünscht hätten. Aber ja, also wir müssen jetzt auch einfach das Spiel abhaken und sagen, okay, wir müssen jetzt begreifen, wir sind im Achtelfinale und das ist eine Leistung. Weil auch auf der anderen Seite, du siehst ja trotzdem, dass Deutschland was kann und dass Deutschland ja auch dann noch mit Qualität von der Bank kommt, dass du Niklas Füllkrug einwechselst und der halt schon wieder netzt, dass ein Niklas Füllkrug wieder seine Jokerrolle ausfüllt. Julian Nagelsmann dann auch sagte, jo, okay, der Niklas, der hat jetzt gerade halt das Pech, dass er seine Jokerrolle so gut macht, dass ich ihm die gar nicht wegnehmen will. Ich finde schon, dass er so einem Spiel auch von Anfang an gut getan hätte, aber es ist auch in Ordnung, ihn von der Bank bringen zu können. So, du brauchst in diesem Turnier auch eine starke Bank und da einen Niklas Füllkrug drauf zu haben, ist ein großer Luxus.
Ja, aber ich verstehe nicht, warum man den Luxus dann nur 10 Minuten am Spiel teilhaben lässt oder vielleicht dann auch nicht. Mein Gott, du musst ihn nicht von Anfang an bringen, ist es. Also ich habe mich trotzdem, das war ein weiterer Grund, auf den ich gestern sauer war. Ich war zum einen sauer auf die Stimmung, ich war aber auch sauer auf. Also für mich war es einfach nicht ersichtlich, warum du Füllkrug 80 Minuten oder dann 76 Minuten auf der Bank schmoren lässt. Vor allem, wenn du eben davor Flanke um Flanke in diesen Strafraum schlägst. Und sorry, Mann, Kai Havertz ist halt 1,70 groß. Es ist schwierig, dass der dann am Ende ein Kopfballtor macht. Deswegen, ich verstehe es nicht, warum du Füllkrug nicht einfach früher gebracht hast. Ich weiß, das ist jetzt wieder im Nachhinein dieses einfache Draufgehaue, weil du dann denkst, gut, du schießt kein Tor, ja, dann ende halt mal deinen Stürmer. Aber für mich ist es wirklich so einfach. Du hast zwei verschiedene Stürmertypen, über die wir auch letzte Woche geredet haben. Und mit dem einen Stürmertyp funktioniert das heute offensichtlich nicht so gut. Man, ich will Havertz nichts absprechen. Für mich spielt er weiterhin ein gutes Turnier, aber gestern hat er einfach einen schwierigen Stand gehabt. Warum wartest du 76 Minuten, um einfach Stürmertyp Nummer 2 reinzubringen? Da hätte ich mir gewünscht, dass ein bisschen früher und ein bisschen schneller reagiert wird.
Ja, ich glaube auch, dass du so einen Füllkrug auch ganz gerne mal in der 55. dann schon bringen kannst. Wenn du halt Havertz dann mit auf den Weg gibst, komm, zerreiß dich nochmal 10 Minuten, gib 10 Minuten alles. Weil auch das hat ja einen Effekt aufs Spiel. So, wenn du die Abwehrkette zermürbst, wenn die ein bisschen ruhiger werden, wenn die nicht mehr ganz so viel mit Energie da rangehen, dann halt Niklas Füllkrug reinzubringen, ist dann nochmal eine ganz, ganz andere Voraussetzung und Herangehensweise. Aber schlussendlich wird Julian Nagelsmann durchaus wissen, was er tut. Da vertraue ich ihm auch, muss ich sagen, weil ich auch immer noch der Meinung bin, dass er der richtige, also dass er der absolute Goldgriff war für Deutschland. Und das hat man gestern dann auch wieder gesehen, wie er dann ausrastet. Nach dem Spiel geht er nochmal alleine rüber zur Family and Friends Kurve und wir fangen dann nochmal an zu singen, Julian Nagelsmann. Oder was hatten wir dann nochmal gesungen? Ich weiß es nicht mehr, aber irgendeinen Sprechchor für Julian Nagelsmann haben wir noch angestimmt und freut er sich dann auch drüber. Das ist auch wieder so ein bisschen der Kritikpunkt, den ich dann an ihn und an die Mannschaft bringe. Die kommen dann halt nicht rüber, so sie gehen in ihre Friends and Family Kurve, aber in die Supporters Kurve gehen sie halt nicht mal eben rein und feiern kurz, dass sie jetzt.
Aber da seid ihr noch nicht, Banks. Das habe ich dir letztes Mal schon gesagt. Da seid ihr einfach lange noch nicht. Das Standing von euch ist noch nicht so groß, dass diese Mannschaft checkt, dass ihr da hinkommt. Und das wird. Also, dann sind wir beim Thema. Ich glaube auch nicht, dass das diese EM noch so passiert. Und das ist auch okay. Man, ja. Also, nochmal, ihr habt gerade erst angefangen. Es ist nicht normal für eine deutsche Fußballnationalmannschaft, dass da plötzlich Leute sind, die sich wirklich, also safe, Gedanken machen und dann eben bei jedem Spiel in der Kurve stehen. Und das braucht einfach noch so ein bisschen Zeit. Ich weiß, dass es eine coole Bestätigung für euch wäre, wenn dann plötzlich nach so einem Spiel gesagt wird, gut, komm, wir gehen jetzt mal zu den Jungs in der Kurve. Aber sowas braucht einfach Zeit. Deswegen, ich find's naiv, das zu denken, dass das jetzt einfach schon gang und gäbe wäre, weil wir machen ja einen guten Job und ihr macht einen guten Job. Aber das braucht einfach Zeit, um sich anzunähern. Deswegen, ich glaube, das ist ganz natürlich.
Ich möchte, dass es da gar nicht falsch verstanden wird, dass es hier überhaupt nicht um Bestätigung geht, sondern dass es um eine Einheit zwischen der Mannschaft und den Fans geht. Dass es nicht darum geht, nur einmal hier abseits des Mittelkreises in die Runde zu klatschen, sondern dass es halt auch wirklich darum geht, die deutschen Fans hinter sich zu vereinen. Und ich glaube, wenn du als Mannschaft so ein Zeichen sendest, dann wird das von Fans auch angenommen. So brauchen wir uns jetzt auch nicht drüber unterhalten, ist auch alles in Ordnung. Aber ja, Nagelsmann wird seine Idee haben, warum er den Kai Havertz von Anfang an starten lässt. Und ehrlicherweise muss man ja auch sagen, dass es bis hierhin ja auch funktioniert. So, du hast das Spiel gegen die Schweiz nicht verloren, auch wenn es echt auf der Kippe stand. Und fairerweise da halt noch dazu, mit ein bisschen mehr Glück, was Schiedsrichterentscheidungen anbelangt, wird es gar nicht so knapp.
Ja, das war dann auch Punkt Nummer 4, auf den ich wirklich sauer war. Ich fand das gestern und man, dieser Osato, das ist ja immer das, was ich auch hier wirklich Woche für Woche runterpredige, dass ich diese ganzen Champions League Schiedsrichter ja alle toll finde, den fand ich wirklich gestern grottenhaft. Und es geht mir jetzt nicht nur um die 3-Elfmeter-Situation oder um die 2-Elfmeter-Situation, wo du mal Minimum einen bekommen musst, sondern einfach generell, ich fand die Spielleitung kacke, so wirklich, also ich habe keine Linie gesehen, kleinliche Pfiffe auf der einen und dann keine Pfiffe auf der anderen Seite. also einfach vom Gefühl her war das komisch, war das dann auch nicht, also es war nicht sinnbildlich, weil ich finde eigentlich die Schiedsrichterleistung bei dieser EM ist echt okay. Ich bin großer ja. Fan vom VAR, wie der angenutzt, also wie der angewendet wird, ne? Es dauert jetzt nicht irgendwie ewig, sondern Entscheidungen werden schnell und klar kommuniziert. Selbst wenn du im Stadion bist, bekommst du eigentlich immer relativ schnell mit, was denn gerade dann eben auch auf dem Feld und auf dem Monitor passiert. Das ist in der Bundesliga nicht so. Aber das gestern war wirklich, also war einfach, ich fand's eine, und das jetzt nicht nur aus deutscher Brille, ich fand's einfach wirklich eine schlechte Spielleitung.
Ja, es war eine schlechte Spielleitung und vor allem war auch keine Konsistenz dran. Die Schweizer haben gefühlt alle 50-50 Entscheidungen bekommen und vor allem die kritischen gingen alle in Richtung der Schweizer. Also Abseits ist ja inzwischen glücklicherweise auch keine 50-50 Entscheidung mehr, sondern dass wir das automatisiert auch rauskriegen, wer im Abseits steht und wer nicht, finde ich absolut top und entsprechend ist es auch vollkommen richtig, dass dann solche knappen Buden auch zurückgenommen werden. Aber so, wenn es dann wirklich darum geht, dass ein Jamal Musiala im Vorfeld da gefoult haben soll, was wirklich auch keinen Einfluss auf die Verteidigerleistung gehabt hat, so, sorry, das war für mich keinen Eingriff wert vom Videoschiedsrichter, dass Musiala-Foul da zurückgepfiffen wird. Von mir aus ist das wieder ein 50-50-Ding. Kannst du geben, musst du nicht. Aber wenn das ein 50-50-Ding ist, so, dann darfst du den VAR da nicht reinsetzen.
Da gehe ich sogar gegen. Also für mich ist es korrekt, dass das da ja. Also da sind wir einmal nicht einer Meinung. Ich finde trotzdem, das ist eine schlechte Schiedsrichterentscheidung. Ich finde, das 1-0 musst du schon zurücknehmen, weil Musiala ist da einfach eine Sekunde zu spät, geht offen in Sohle drüber. Ja, der Ball ist weg, aber es ist trotzdem noch. Also für mich ist es immer noch dieselbe Situation. Deswegen, ich finde die Entscheidung, finde ich vertretbar, finde ich auch okay, dass das Tor zurückgenommen wird und ich finde es auch, ich meine, Nagelsmann hat, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass das für ihn ein Kann, aber kein Muss-VAR-Eingriff ist, aber ich glaube, wenn das eine drastische Fehlentscheidung wäre, dann hätte er sich auch anders geäußert. Deswegen, ich fand das schon okay. Ja. Ich finde es halt, also die Frechheit passiert auf der anderen Seite, wie das kein Elfmeter an Maxi Bayer ist, das, also, ich finde es auch komisch, weil Patrick
Ittrich... Ich glaube, der wird halt immer noch irgendwo im Schweizer Fancamp festgehalten, aber es ist komplett irre.
Ich fand dann vor allem auch die Argumentation dann sehr, sehr spannend, weil, wie gesagt, auf der Fanmeile läuft ja quasi die Magenta-Tonspur und für Patrick Ittrich, der dann quasi Schiri-Experte war, war das ja anscheinend auch kein Elfmeter, weil das eben eine, in Anführungszeichen, also es ist wirklich der Wortlaut, es ist eine statische Aktion und deswegen passt das irgendwie. Aber wenn du so argumentierst, dann ist es ab jetzt also okay, wenn du die Spieler eben statisch festhältst und die sich dann nicht groß bewegen, dann passt das so. Also das geht nicht in meinen Kopf rein. Für mich ist das ein klarer Elfmeter, weil also selbst wenn du dir die Bilder anguckst, dann siehst du doch, dass der einfach komplett aus der Aktion rausgenommen wird. Und da fand ich es dann, also da finde ich es dann auch einfach unverständlich, wie du es dir nicht zumindest mal kurz angucken kannst. Weil wenn du dir die Szene anguckst, dann musst du eigentlich in meinen Augen da Elfmeter geben.
Ja, Bayer wird 3 oder 4 Sekunden lang gehalten. Also der wird ja wirklich Ewigkeiten festgehalten und hat überhaupt keine Chance, sich da irgendwie wegzubewegen. Und das fand ich irre. Fand ich komplett irre. So im Stadion habe ich es natürlich nicht so wahrgenommen, wie ich es dann am Ende auf den Bildern gesehen habe. Aber das war ein Skandal. Also den muss Osato rausnehmen und den muss im Zweifel auch der Video-Ref rausnehmen. Weil also so geht es nicht. Das ist ein glasklarer Elfmeter und da muss es meiner Meinung nach auch pro Deutschland gepfiffen werden. Aber ja, mein Gott, am Ende, wie gesagt, Füllkrug holt sich das Ding und dann ist auch alles in Ordnung. Und Niklas Füllkrug war ja auch, und hier wird gerade geschrieben, Check war ja auch sehr schnell vorbei. Check hat nicht mal stattgefunden, soweit ich das...
Ja, es wurde schon gecheckt. Aber so, das ist ja auch okay, finde ich ja okay. Die Checks, die gemacht werden, die gehen relativ flott. Aber in so einer Szene, Mann, ist es ein wichtiges Spiel. Steht viel auf dem, also steht ja auch wirklich viel einfach auf dem Spiel. Und dann geh doch bitte raus und guck dir die Szene an. Aber es soll trotzdem nicht irgendwie so rüberkommen, weil wir jetzt schon wieder 5 Minuten über den Schiedsrichter reden. Und das ist auch okay, weil der gestern kein gutes Spiel gemacht hat. Aber wir müssen auch schon kurz nochmal drüber reden, dass Deutschland gestern eben auch kein so gutes Spiel gemacht hat. Und das hatte zum einen mit den Schweizern zu tun, die es gut gemacht haben. Aber ich fand auch, keine Ahnung, ich habe irgendwie viel von dem vermisst, was uns die ersten beiden Spiele ausgezeichnet hat.
Ja. Ja, 100%. Die Leichtigkeit war nicht da. Man hatte so ein bisschen noch das Gefühl, es gab einen leichten Spannungsabfall. Einfach nachdem man sich qualifiziert hat und nachdem die ersten Spiele so gut liefen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt läuft es halt automatisch. Und wir haben gesehen, okay, es läuft noch nicht automatisch. Es braucht halt einfach trotzdem auf dem allerhöchsten Niveau in jedem Spiel eine absolute Topleistung, weil sonst gehst du auch gegen die Schweiz baden, sonst gehst du auch gegen Dänemark baden und dann gehst du garantiert gegen Spanien baden. Also entsprechend ist es einfach verdammt wichtig, dass die Deutschen sich raffen und dass Deutschland jetzt halt auch gesehen hat, wir können hier nicht einfach easy durchmarschieren.
Nee, und für mich kommt dann schon hinzu, dass dann auch gestern viele Spieler, die davor performt haben, hatten gestern mit Abstand das schwächste Spiel. Ich glaube, Maxi Mittelstädt hat da sein schlechtestes Spiel, das er jemals in dieser Saison gemacht hat. weil beim VfB ist da eigentlich immer eine Bank und in der Nationalmannschaft ja. Bei den ersten beiden Spielen auch, der hat gestern wirklich, keine Ahnung, mit dem falschen Fuß aufgestanden, aber bei dem lief nichts zusammen, deswegen mich hat es eigentlich sogar gewundert, dass er Raum nicht schon zur Halbzeit gebracht hat. Ich finde, selbiges ja. Kannst du über, und ich weiß, das ist jetzt fast so ein bisschen heuchlerisch, weil ich ihn letzte Woche noch in den Himmel gelobt habe und für mich ist er weiterhin der Unterschiedsspieler. Ich fand Gündogan gestern sehr blass, also der hat es auch nicht wirklich geschafft, da dem Spiel seinen Stempel drauf zu drücken. Und dann bin ich halt gespannt, was die Schweiz gestern gut gemacht hat. Die haben Kroos einfach aus dem Spiel genommen. Die haben Kroos, also Xhaka, durchgängig ja. Auf Kroos gestellt und dann gesagt, ey, liebes deutsche Team, schlagt uns aber ohne Toni Kroos. Und ich bin mir sicher, dass das die nächsten Teams auch machen werden. So, also, und dann muss Deutschland jetzt Lösungen finden. Und da bin ich gespannt, was denn die Lösung sein wird. Weil ich glaube nicht, dass Toni Kroos nochmal so viele Freiheiten bekommt, wie eben im Schottland- oder im Ungarn-Spiel. Und das ist jetzt die Lösung, wo Nagelsmann ja. Jetzt dran basteln muss.
Dann ist halt auch die Frage, warum ein Toni Kroos überhaupt in diesen ersten beiden Spielen solche Freiräume bekommt. Weil also war ja jetzt auch nicht überraschend, dass der Mann Qualität reinbringt. Aber gut, ne, jetzt haben sie es gesehen. Wenn du Kroos rausnimmst, dann hat Deutschland eine schwierige Zeit. Und ist ja aber auch ein bisschen bezeichnend dafür, wie wichtig Toni Kroos tatsächlich für dieses Nationalteam ist.
Ach, also natürlich.
Ich habe ja lange Zeit auch einfach noch gesagt, so yo, das ist nicht die Position, auf der wir zwingend Verstärkung gebraucht haben, auch wenn Toni Kroos das Ding besser macht. So, das bezweifle ich ja gar nicht. Aber generell sieht man dann schon, wie er das deutsche Spiel auf ein neues Level hebt. Und da, ja, dürfen wir sehr froh sein, dass er da ist. Aber auf der anderen Seite, du musst Toni Kroos quasi auch deinen besten Gegenspieler geben, damit du ihn rausnimmst. Und daraus müssen Freiräume für andere Spieler entstehen. Da muss dann Ilkay Gündoğan absteppen, da muss dann Florian Wirtz und Jamal Musiala reingehen. Und das ist gestern halt nicht passiert und dadurch haben wir ein schwieriges Spiel bekommen.
Hast du Bauchschmerzen mit der Innenverteidigung für deinen Samstag? Weil Tah ist ja raus, nee, bei Rüdiger ist es mit einem großen Fragezeichen versehen, so was man so liest und rein theoretisch wie der DFB kommuniziert, würde es mich wundern, wenn Toni Rüdiger am Samstag spielt. Und dann, ey, ich weiß es, also mein Gott, Schlotterbeck hat das gestern okay gemacht, wobei müssen wir auch mal ehrlich sein, der wurde jetzt in der halben Stunde nicht wirklich geprüft, was die Defensive angeht und offensiv ist es so gegen so ein Bollwerk dann auch einfach schwierig, aber es wird dasselbe Bollwerk, also es würde mich wundern, wenn sich jetzt egal wer da kommt, die werden auch erstmal mauern und Waldemar Anton ist gerade eh ein spezieller Fall bei mir, aber ja, mal gucken, was das gibt.
Ja gut, Waldemar Anton, bei dir aber auch nicht aus deutscher Brille, dass der ein spezieller Fall ist. Und ich glaube, ein Schlotti wird auf jeden Fall seine Einsatzzeit bekommen. Ja, für Rüdiger muss man gucken. Also das wäre schon wichtig. Ich glaube, du kannst, darfst und solltest das Abwehrgerüst halt nicht einfach komplett umkrempeln, auch wenn es da dann halt nicht anders möglich ist.
Ja, aber das würde ja dann schon gefährlich werden. Also wenn der wirklich seinen Oberschenkel kaputt hat, dann lässt du ihn jetzt...
Ja, klar.
Also ich will dann auch nicht, also ich weiß, mein Gott, es ist ein Achtelfinale, aber... Wenn du am Ende Europameister werden willst, das klingt jetzt doof oder abgehoben, dann ist das Achtelfinale zwar wichtig, aber dann will ich eher einen fitten Rüdiger in einem möglichen Viertelfinale gegen Spanien haben. Weißt du, wie ich meine?
Ja, natürlich. Also du brauchst jetzt die wichtigen Spieler in den schwierigen Spielen, in Anführungsstrichen, aber auf der anderen Seite, wenn du ein Spiel unterschätzt, dann bist du halt raus.
Deswegen.
So, dann ist es halt, dann ist es halt vorbei. Ich glaube schon, dass wir mit Schlotterbeck und Anton ein sehr gutes Defensivduo auch hätten und haben. Die Frage ist halt nur, wie eingespielt sind sie. Also Rüdiger und Tah, die haben sich halt blind verstanden und das war unfassbar wichtig. Tah, das, also wenn du halt weißt, du bist schon gelb vorbelastet, dann da halt mit so einem hohen Bein reinzuspringen, ist auch einfach dumm. So, da muss man dann auch einfach sagen, so, das ist eine sehr vermeidbare gelbe Karte gewesen.
Ja.
Aber ja. Im Endeffekt müssen wir hoffen, dass der Oberschenkel von Toni Rüdiger fit wird bis zum Dänemark-Spiel. Und ansonsten, dass es gute Trainingsform von Julian Nagelsmann auch im Vorfeld schon gab, dass Anton und Schlotterbeck sich auf jeden Fall zumindest mal so verständigen können, dass der eine der Abwehrchef ist und der andere folgt.
Ja, ich möchte Waldemar Anton nicht im Deutschland-Trikot sehen. Das kann ich noch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Weil ich, also, ja... Gut, wir hoffen einfach, dass Toni Rüdigers Oberschenkel der Nation hält und dass er dann am Samstag...
Aber ich meine, das wird doch das neue BVB-Stammduo aus Schlotterbeck und Anton und das wäre doch schön, wenn die jetzt schon ein bisschen Zeit kriegen, sich einzuspielen.
Ja, so eine Witzfigur, wirklich. Das ist, also, wie du wirklich zwei Wochen groß in der ganzen Stadt rum erzählst, wie wichtig dir denn alles ist und dass du als Kapitän natürlich nicht wechseln wirst und dann wirklich zum... als zum erstbesten Bundesligist gehst, geht nicht in meinen Kopf rein. Aber ich finde auch den Zeitpunkt sehr, sehr spannend, dass man dann sagt, man spielt sein erstes großes Turnier mit der deutschen Nationalmannschaft und hat dann scheinbar nichts Besseres zu tun, als den Verein zu wechseln. Aber mein Gut, das muss jeder selber wissen. Ich hoffe einfach, dass Toni Rüdiger am Samstag wieder fit ist. Bei Schlotterbeck mache ich mir keine Sorgen. Und dann mache ich mir auch generell keine Sorgen. Bei mir ist jetzt nicht so das Thema, dass ich jetzt glaube, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft verlernt hat zu kicken. Ich glaube, die werden ein gutes Achtelfinale spielen. Die werden das Achtelfinale auch gewinnen, egal wer denn da kommt. Und dann gib mir die Spanier.
Ja, ich gucke gerade mal auch eben auf den Spielplan. Ich glaube, am Dienstag wird es entschieden, ob es dann am Ende Dänemark oder die Engländer werden. Also klar, Slowenien ist da jetzt auch noch nicht raus aus der Verlosung, aber da müsste schon eine ganze Menge passieren. So, dass Dänemark jetzt sein Spiel verliert, ist schon auch möglich gegen Slowenien. Also wir können ja mal kurz einen Abriss machen von dem, was bei den anderen Mannschaften passiert. So, Bruder, England spielt absolut beschissenen Fußball.
Glaube ich denen aber nicht, kaufe ich denen nicht ab. Die werden wieder gut sein. Ich will trotzdem nicht gegen England spielen. Ich weiß, was du meinst. Die spielen wirklich schlecht, die spielen wirklich kacke. Aber ich gucke da auf den Kader und sage trotzdem, ich möchte nicht gegen die spielen. Ich weiß, das kann man nicht wirklich, man kann es nicht wirklich begründen, aber ich hätte trotzdem keinen Bock auf England zu treffen.
Ja, natürlich. Und wenn du dir aussuchen kannst, kriegst du England im Achtelfinale oder kriegst du Dänemark.
Ja, all day long Dänemark.
Sagen, gib mir lieber die Dänen.
Ja, mein Gott, am Ende ist es auch immer noch, also ich finde es schon erstaunlich, wie schlecht man diese Mannschaft coachen kann. Und ich finde schon erstaunlich, also wie lange dann hier Southgate auch schon wieder in England sein Unwesen treiben darf. Aber auf der anderen Seite, die haben bis jetzt bei jedem großen Turnier in der näheren Vergangenheit performt. Die hatten immer ihre guten Ergebnisse mit dabei, eben auch mit diesen, also in Anführungszeichen, schlechten Fußball. Weil was spielen die denn? Die machen am Anfang irgendwie ein frühes Tor und fangen dann an zu mauern. Und eigentlich, du guckst auf den Kader und denkst dir, Digga, du hast die besten Fußballer Europas in deinen Reihen. Wie kannst du so einen scheiß Fußball spielen? Aber es funktioniert ja dann irgendwie ergebnisorientiert schon. Deswegen, ich traue dem ganzen Braten noch nicht. Ich glaube, dass die Engländer noch in Fahrt kommen werden. Ich glaube auch, dass die Franzosen noch in Fahrt kommen werden. Und dann, ja, mein Gott, am Ende ist es immer noch Gruppenphase. Und Toni Kroos hat es gestern getweetet, so, das Turnier geht jetzt erst richtig los. Und die ganzen großen Nationen, die werden schon auch alle noch ein bisschen besser werden. Also sind wir uns ja schon einig, dass Deutschland in den ersten beiden Spielen schon, also ich will jetzt nicht sagen, am Leistungsmaximum gespielt hat, das stimmt nicht, aber die hatten schon so rein, was die Europhie angeht, waren die ja wirklich im maximalen Kerngeschäft drin. Und die Spanier auch, man. Die hatten einfach eine geile Zeit in der Gruppe. Und das hatten vielleicht die Engländer und Franzosen noch nicht. Aber das ist für mich leider nicht so ausschlaggebend, weil ich glaube, oder ich traue es denen trotzdem zu, dass sie dann in der K.O.-Phase nochmal einen Schalter umlegen können.
Ja, das ist vor allem Engländern halt auch einfach immer zuzutrauen und zuzumuten, weil die sind auch immer noch amtierender Zweitplatzierter, amtierender Vize-Europameister. Die sind schon gar nicht so verkehrt aufgestellt da vorne und hatten wir auch letzte Woche schon mal einmal gesagt, wen die alles zu Hause lassen können und trotzdem die geisteskrankste Offensive hier überhaupt im Turnier zu stellen, das ist schon auch nochmal eine Menge wert. Ja, aber also wenn wir über die Konstellation in der Gruppe reden, sollte England nur mit einem Unentschieden gegen die Slowenen aus dem Spiel rausgehen, was nach den Ergebnissen nicht unwahrscheinlich ist oder nicht unmöglich, aber trotzdem unwahrscheinlich, und Dänemark mit 2 Toren gegen Serbien gewinnen, dann zieht Dänemark vorbei an den Engländern und wir hätten plötzlich England im Achtelfinale. Ich glaube auch noch nicht dran und die Franzosen, also um die mache ich mir gar keine Sorgen. Ich hatte es tatsächlich nicht verfolgt, ist Mbappé überhaupt noch eingewechselt worden? Der ist ja nur von der Bank gestartet.
Das ist eine sehr gute Frage, vor allem, weil ich das Spiel geguckt habe. Also ich habe das auf jeden Fall geguckt, weil wir auch, ich bin gerade, das ist jetzt meine abschließende Frage auch gleich an dich, weil ich bin mittlerweile noch besser reingekommen in diesen, mit den Jungs zusammen in die Stadt EM gucken. Deswegen habe ich das auch vorher zu Beginn der Episode so erwähnt, dass das jetzt halt leider fast schon so ein bisschen wegfällt, weil eben, also weniger Spielslots sind. Und ich das Frankreich gegen Holland auch geguckt habe. Ich glaube, Mbappé ist, jetzt lass mich sehen, jetzt habe ich, ist nicht gekommen. Ja, ist nicht gekommen. Aber auch da, mein Gott, also das ist ja kein Geheimnis, dass die mit Mbappé ein anderes Team sind. Und die werden einfach noch besser werden. So mach ich mir keine Gedanken drüber.
Ja, ich glaube auch, dass wir Frankreich mindestens im Halbfinale sehen werden und mal gucken, wie weit es da dann noch geht. Die Belgier haben ihren ersten Sieg eingefahren und das ist dahingehend einfach nur geil, weil in der Gruppe jetzt nach 2 Spieltagen alle bei 3 Punkten stehen und das wird ein wilder letzter Spieltag in der Gruppe, so, obwohl ich eigentlich vorher drauf geguckt habe und gesagt habe, die Gruppe wird tendenziell am uninteressantesten, aber Rumäniens Auftaktsieg gegen Ukraine hat da nochmal eine Menge mitgemacht. Und es ist auch geil, dass die dann jetzt am Mittwoch zum EM-Abschluss, zum Vorrundenabschluss dann halt nochmal gegeneinander spielen. Aber entsprechend...
Ich geier da auch sehr drauf, ins Stadion zu gehen. Weil Belgien gegen die Ukraine ist ja in Stuttgart. Und ja, ich bin da guter Dinge, dass man da vielleicht noch irgendwo ein Ticketchen findet. Also hier, wenn XY ein Ticket für mich hat, ich zahle 60 Euro mehr nicht, dann her damit. Aber es sollte eigentlich funktionieren. Und dann ist es wirklich eine geile Ausgangssituation, ne? Diese gesamte Gruppe quasi auf links gedreht, weil eben jeder große Verein zumindest mal einmal schon einen liegen lassen hat. Deswegen, das kann wirklich nochmal scheppern, ja.
Ja, das stimmt. Genau, und dann gucken wir gerade nochmal durch. Spanien hat jetzt noch Albanien vor der Brust, Italien gegen Kroatien. So, ja, lass Italien das Ding mal gegen die Kroaten verlieren, weil also Kroatien hat ja auch noch Bock und Italien war jetzt nicht so überzeugend. Vor allem das Spiel gegen Spanien war absolut gar nichts. So, da kam ja über 90 Minuten, glaube ich, nicht ein Torschuss. Und also das war ja absolut irre, wie die Spanier die Italiener da dominiert haben. Da lass Kroatien mal brennen. Also dann sehe ich Italien heute Abend auf jeden Fall noch nicht sicher im Achtelfinale.
Nö, aber das ist jetzt Inception, da jetzt drüber zu reden, weil wenn ihr den Podcast hört, dann ist das schon wieder durch. Aber nö, ich fand die Italiener erschreckend schwach gegen Spanien. Ich fand die Spanier gut, aber für mich hatte das auch schon viel mit Italien zu tun, die nie so wirklich einen Plan hatten, was man denn gegen diese spanische Mannschaft tun sollte.
Ja. Nee, ist wohl so. Und ansonsten Holland quasi schon sicher durch. Das ist ein gutes Zeichen. Österreich auch weiterhin gut. Also hatten ja jetzt ihr zweites Vorrundenspiel dann auch gegen die Polen dann gewonnen. So gegen Frankreich war es halt eine knappe Niederlage. Aber mein Gott, so, da haben sie trotzdem stark gespielt. Gegen Polen fand ich sie richtig gut. Da fand ich sie überragend stark. Und das macht sie, finde ich, auch zu einem verdammt gefährlichen Gegner, auf den man mal schauen muss, wann und wo die denn reinrutschen. Weil das weiß ich tatsächlich noch gar nicht, in welchen Achtelfinalbaum die dann reingehen würden. Aber ja, so Österreich kann auch noch extremst unangenehm werden. Aber ansonsten haben wir die Großen schon durch. Bis auf, dass Cristiano noch kein Tor geschossen hat.
Ja, aber Cristiano ist neuer Mensch gefühlt. Hast du gesehen hier, wie er den bei 2 auf 0 quasi nochmal rüberlegt und nicht selber macht? Also der ist sehr sympathisch plötzlich. Und die Portugiesen sind schon auch gut. Die sind noch so ein bisschen dudeln bei mir. Eigentlich sind sie keine Geheimfavoriten, aber für mich sind sie trotzdem immer noch so ein Geheimfavorit, weil ich sie nicht auf eine Stufe mit Frankreich, England und Spanien stellen würde. Aber die spielen auch einen guten Ball. Und die Turken und die Türken wurden alle wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Das fand ich schon, also ich bin ein Riesenfan von denen, was man quasi dann also auch aus Fernperspektive da wirklich immer in die jeweilige Stadt zaubert. Auch hier, als sie jetzt hier beim ersten Spiel gegen Georgien war in Stuttgart wirklich, also waren einfach geile Bilder. Ich fand's trotzdem, ich hab's ein bisschen, also mein Gott, ich liebe das, wie die natürlich ihren Arda Güler in den Himmel loben und ihn einfach zum nächsten Messi machen, weil er halt ein Traumtor gegen Georgien gemacht hat, das ist schön und gut. Und am Ende gewinnt die Türkei 3-1 gegen Georgien, die reißen die Stadt ab und sind jetzt dann auch mal alle wieder ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen geholt worden. Weil du dann vielleicht eben doch mal nicht der nächste Europameister bist. Aber hey, wer weiß, die haben jetzt auch noch hier ein wichtiges letztes Gruppenspiel gegen die Tschechen, da entscheidet sich viel. Und ja, ich würde den Türken schon gönnen, dass sie aus der Gruppe rauskommen und noch ein bisschen Radau machen dürfen.
Ja, vor allem, es ist ja auch einfach witzig, relativ viele Medien kommen dann ja auf dieselben Gedanken und sagen, okay, hier derjenige gegen Arda Güler, wäre es besser.
Die spielen das nicht mal, würde ich gerade sagen. Ja, gib mir Messi Prime, natürlich ist Güler besser.
Ja, also da sind die wirklich so verstrahlt, aber ich lieb's komplett. So, die Österreicher gehen da mit Realismus ran, nennen mir den besseren Trainer. Rangnick gegen Pep Guardiola. Ja, gut, okay, da ist Guardiola dann schon der bessere. Oder stell dir Combined XI aus Deutschland und Schweiz, oder ja, doch, aus Deutschland und Schweiz war gestern auch, glaube ich, irgendwo in meinem Feed. So, ging dann auch in die Richtung Groß gegen Xhaka, die so... Ja, nee, Groß ist schon der bessere. Und bei den Türken, Güler, Arda Güler. War überragend. Aber ja, ganz ehrlich, das ist doch der Nationalstolz, den wir lieben.
Ja, und Arda Güler ist auch nicht so schlecht. Bloß ihr müsst halt, also, ihr macht euch auch keinen Gefallen, wenn ihr ihn immer direkt mit Messi und Ronaldo vergleicht. So. Und ich finde auch so Vergleiche mit Florian Wirtz und Jamal Musiala hinken ein bisschen. Der eine spielt zwar bei Real Madrid, aber er spielt halt rechts außen auf der Bank und der andere hat halt gerade Bayern 04 Leverkusen zum Meistertitel geschossen. Deswegen, also vielleicht geht halt mal ein Regal drunter und dann ist das auch realistischer.
Ja, ich hatte am Anfang schon so ein bisschen das Gefühl, das wird jetzt wieder so ein Emre Mor-Ding. Das,
ey, 100%. Ich dachte auch am Anfang so, okay, ja, das ist halt das nächste türkische Top-Talent. Und aber, also er ist ja schon, der ist wirklich gut. Also jetzt mal Real Talk, der ist wirklich gut. Aber wird massivst overhyped.
Ja, also er ist überragend gut, aber er ist halt trotzdem auch noch kein absoluter Weltstar. Und deswegen lass den Jungen sich vielleicht auch erstmal entwickeln. Weil, Arda Güler, guter Mann. Am Ende ist aber auch trotzdem noch eher ein 19-jähriger Bub, der erstmal in seine Schuhe reinwachsen muss. Schießt Traumtore am Fließband und das finden wir geil. So, er belebt auch so ein Spiel. Aber ja, auch er hat mit den Türken 3-0 auf die Fresse bekommen von Portugal. Und Cristiano Ronaldo ist Teamplayer geworden und das lieben wir auch. Also viele geile Geschichten, die EM hier weiterhin schreibt. Und ich freue mich auch jetzt auf die letzten Spieltage. So, zeigt Magenta Konferenz, weißt du das?
Boah, keine Ahnung, ich habe doch noch nicht mal Magenta.
Ja gut, aber kann ja sein, du bist ja bei sowas eigentlich immer ganz gut informiert, was, wo, wie, in welcher Form läuft. Deswegen hätte es sein können, vielleicht weiß es ja hier jemand. Aber nö, das wird am letzten Spieltag schon wirklich geil. Und ich glaube auch, wir werden Überraschungen sehen. Also ich glaube, es wird die ein oder andere große Nation geben, die sich dann doch nochmal umgucken muss. Gerade auf Italien schiele ich besonders. Aber wir machen hier mal nicht die Podcast-Ception.
Gut. Machen wir so. Wir machen nächsten Sonntag wieder Podcast, dann hoffentlich nach dem Viertelfinaleinzug der deutschen Mannschaft. Und jetzt müssen wir von vielen Leuten verabschieden. Also, tschüss, liebes TikTok. Dann tschüss, liebe 1530 Philosophie. Tschüss, liebe frisch geschwäbelten Kölsch-Hörer und Hörerinnen. Und tschüss, Bengt.
Tschüss, Martin. Vielen Dank für deine Zeit, für die Spontanität. Und ich freue mich auch auf Sonntag. Und vielleicht schauen wir da mal, dass wir dann auch eine Zeit ankündigen, zu der wir dann auch streamen, dass die Leute dann auch hier reinkommen können. Aber ja, sehr gut. Und entsprechend genießt euren Montag, genießt die letzten EM-Spiele, die parallel laufen. Und die Gruppenphase wird auch weiterhin geil. So, von daher, macht's gut. Ciao, ciao.